das ist der ICF Basel Podcast.
Ein Mann, Mitte 40, ihm passiert etwas, was er jahrelang überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Er wird ganz bewusst Christ. Also in einem Alter, wo bei den meisten Leuten die Hauptentscheidungen fürs Leben längst gefallen sind und auch nicht mehr in Frage gestellt werden. Aber irgendwie ist es ihm passiert, er ist Christ geworden und irgendjemand muss ihm das gesteckt haben, dass zu Christsein irgendwie auch ein Kontakt zur Bibel gehört. Ich sehe ihn noch vor mir, er saß am Küchentisch und hatte so ein Bibelchen, aber in einem knalligen Blau, hatte die Bibel aufgeschlagen und ich hatte da einen sehr zwiespältigen Eindruck. Weil ich kannte ein bisschen seine Lesegewohnheiten bisher. Es gab drei Publikationen, die ihn einigermaßen interessiert haben. Das Telefonbuch, aber nur sehr fokussiert gebraucht, so alle 14 Tage mal irgendwas gucken. Sein Sparbuch, besonders die zwei letzten Zeilen mit dem aktuellen Stand. Und in der Mittagspause die Bildzeitung, mehr so fürs Flächendeckende. Und der arme Kerl geriet jetzt an die Bibel. Also ihr versteht meine Zwiespalt, ich habe mich riesig gefreut, dass es den erwischt hatte. Aber wie der da saß, das war, jetzt weiß ich, was Ratlosigkeit ist. Und was er da hatte, war ja nun eine optische Täuschung. Dünndruckpapier und solche Winzlinge von Buchstaben. Fairerweise hätte man ihn an sowas ranlassen sollen. Das muss man ja einem Mitteleuropäer mal erklären können, dass in dem das Gleiche drinsteht wie in dem. Ich weiß aber nicht, wenn man ihm das in die Hand gegeben hätte, ob es überhaupt zum Start gekommen wäre. Ob das nicht zu abschreckend gewesen wäre. Ich habe dann mal aus einem deutschen Nachkriegsroman von Siegfried Lenz, Deutschstunde, die Buchstaben pro Seite gezählt, mal Seitenzahl und dann auch die Stärke des Papiers und habe das dann mal mit diesem Dünndruckbibelchen verglichen. Das Ergebnis war, würde man die Bibel im Format der Siegfried Lenz Bücher bringen, die wäre fast 20 Zentimeter dick, ich weiß nicht, 19,7 oder 19,8 Zentimeter. So ein Klotz. Die meisten Menschen kommen nicht als Leseratten auf die Welt und die meisten wollen auch keine Leseratten werden. Wenn es aber jetzt fromme Menschen werden, werden die jetzt fromme Leseratten? Das ist noch die Frage. Eine Frage, die mich bis heute sehr, sehr bewegt. Diese optische Täuschung, was braucht es dazu? Ich habe mal die Überschrift für heute Morgen gewählt. Es braucht einen heiligen Leichtsinn. Das Stichwort habe ich geklaut. In Halle an der Saale haben zwischen 1890 und 1900 zwei Menschen geheiratet und der Vater einer der beiden hat dann eine Tischrede gehalten beim Essen und hat dann gemeint, ja, zum Heiraten brauche man einen heiligen Leichtsinn. Und er meinte Folgendes. Es ist nicht ein unheiliger Leichtsinn. Man stürzt sich in ein Abenteuer hinein, denkt nicht nach, ist einfach hormonell gesteuert und fährt die Karre dann gegen die Wand. Man macht sich keine Gedanken, man ist einfach leichtsinnig. So nicht. Das andere wäre aber auch nicht gut. Man grübelt sich halber zu Tode, ob man das Abenteuer denn wohl besteht. Man kriegt richtig Angst und Sorgen. Man weiß, man will das jetzt ernst nehmen, überlegt sehr gut wie, aber irgendwie hat man dann so gut überlegt, dass man sich nicht mehr traut. Das eine wäre ein unheiliger Leichtsinn und das andere wäre eine halbwegs heilige Schwermut. Und ich bin heilfroh, dass Christenmenschen nicht zwischen beiden wählen müssen. Entweder unheiliger Leichtsinn oder heilige Schwermut, sondern heiliger Leichtsinn als Marschroute fürs Leben. Und ich will heute eben auch sagen, als Hilfe, als Motto für den Umgang mit diesem Buch oder eben mit diesem. Wenn ich in eben diesem Buch ein bisschen lese, irgendwann bin ich auf 2. Timotheus 1, Vers 7 gestoßen, wo Paulus seinem Freund Timotheus schreibt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der, je nach Übersetzung, Besonnenheit oder etwas hardcore-mäßig der Zucht. Ich glaube, dass wir genau das brauchen, heiligen Leichtsinn. Ich glaube aber auch, dass Gottes Geist an dieser Stelle wirklich vom Fach ist und weiß, wie die Dinge liegen und wie das gehen kann. Ich bin jetzt 63 und das gehört jetzt zu den Dingen, die sich in meinem Leben und im Leben meiner Frau wirklich bewährt haben. Es sind uns einfach unheimlich viele Leute über den Weg gelaufen, bei denen das geklappt hat. Wo man vielleicht Jahrzehnte vorher denen gar keine gute Prognose gegeben hatte, aber da ist etwas gelungen. Da ist ein Dauerkontakt zur Bibel entstanden. Das möchte man einfach irgendwie anderen empfehlen oder selber nachmachen. Wenn ich diesen Brief lese, 2. Timotheusbrief, und schaue, was hat der Timotheus eigentlich so auf seiner Agenda, das ist ein bisschen viel Arbeit, viel Aufbauarbeit, auch Reisetätigkeit, Aufbauarbeit auch gegen viele Widerstände. Der Kerl hat's nicht leicht. Und komplizierend kommt jetzt dazu, dass sein Mentor, sein älterer Freund Paulus, den Eindruck hat, mit mir geht das nicht mehr lange. Ich habe meinen Lauf fast schon vollendet. Es gibt Leute, die finden das nicht gut, wenn ich am Leben bleibe, und wahrscheinlich werden die bald einen Grund zur Freude haben. Und Timotheus soll sich schon mal auf ein Leben ohne seinen langjährigen Mentor einstellen. Die große Hilfe im Leben des Timotheus, Paulus nennt 3 Dinge. Ich habe eben schon gesagt, er nennt den Heiligen Geist. Gott hat uns und eben speziell dir, Timotheus, in deiner speziellen Situation nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Hinweis auf den Geist. Im 3. Kapitel desselben Briefes der Hinweis auf die Bibel oder wie er es damals zunächst mal hat, das Alte Testament. Dass die Schrift von Gott eingegeben zu vielen Dingen nützlich ist und dass der Timotheus sich von diesem Buch oder damals Schriftrolle noch tragen und orientieren lassen kann. Lieber Timotheus, du musst jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Die Sache könnte gut kommen. Das könnte gut klappen. Der Heilige Geist und dieses Wort werden dafür sorgen. Und dann kommt noch eine 3. Orientierungsgröße. Das ist die Mama und die Oma. Die hat nicht jeder. Aber Timotheus hat da wirklich sehr gute Hintergründe. Der hat eine Mutter und eine Oma gehabt. Die haben ihn von Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut gemacht. Ganz anders als der 45-jährige Mann, von dem ich am Anfang gesprochen hatte. Ich würde jetzt gern mit euch diesen einen Satz ein bisschen näher angucken. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Deswegen ermöglicht er uns, was dieses super dicke Buch angeht, einen heiligen Leichtsinn. Geist der Furcht, hier steht im Griechischen ein anderes Wort für Furcht, als normalerweise dasteht. Es gibt Übersetzungen, die übersetzen einen Geist der Feigheit. Das trifft's besser. Wir würden vielleicht sagen, lieber Timotheus, Gott hat dir nicht eine Rückzugsmentalität gegeben. Gott hat dir nicht einen Geist gegeben, der die Flinte ins Korn wirft. Kein Geist, der sagt, oh, jetzt kriege ich aber Widerstand, jetzt verkrümel ich mich mal irgendwo ins Gebüsch und wenn alles wieder vorbei ist, komme ich vorsichtig wieder raus. Ein Geist, der keine Angst mehr hat vor Gegenwind. Ein Geist, der zu einer Art Mut gestärkt wird, der vorher nicht da war. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und wenn ich unter diesem Gesichtspunkt die Bibel angucke, dann würde ich schon sagen, dann darf es ruhig etwas dicker sein als Asterix mit seinen 48 Seiten oder das große Kochbuch von Johann Lafer mit 317 Seiten, das aber auch keiner am Stück durchliest. Ich frage manchmal Studenten bei uns im Bewerbungsgespräch, wenn du bestimmen dürftest, wie dick die Bibel ist, wie dick würdest du sie werden lassen? Na, gut. Ich habe da im Laufe der Jahre sehr verschiedene Antworten gekriegt, manche sehr originell und manche, die habe ich da irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Aber bitte überlegt das doch mal für euch selber. Wenn ihr bestimmen könntet, wie dick die Bibel wäre, wie dick würde sie sein? Ich habe mit vielen Leuten in den letzten, ja seit 1978, drüber gesprochen, der Unterschied zwischen der vorhandenen Bibel, ja, die da bezahlt oder von Oma geschenkt oder so, und der tatsächlich angeeigneten Bibel ist doch recht groß. Und viele Leute, die wirklich sehr bewusste Christen sind, von diesen etwa 1300 Seiten sind bestenfalls 100 Seiten wirklich angeeignet. Und wer jeden Sonntag in den Gottesdienst geht und einen Bibeltext hört, hat im Laufe eines Jahres weniger als 1% Bibel erwischt. Einfach damit die Dimensionen klar sind. Und in dieser Situation, dass Gottes Heiliger Geist an der Stelle auch sagt, Leute, bange machen gilt nicht. Das ist Absicht. Ja, das hat der liebe Gott so gewollt. Das lag nicht dran, dass er nie ein Effektivitätstraining mitgemacht hatte und er hätte das dann so auf 20 Seiten verkürzt, sondern es ist wirklich dieser Klotz von 1300 Seiten geworden. Und der liebe Gott meint, der macht das extra so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Gott das ernst meint, wie benehme ich mich da? Kann ich jetzt noch fairerweise sagen, das ist aber eine Last? Oder wäre es nicht besser, wenn ich überlege, wie komme ich von der Last zur Lust? Und zwar zur Lust am Ganzen. Nicht zur Lust an der verabsolutierten Teilwahrheit. Ja? Ich kenne Johannes 3,16, ist auch toll, bitte weiter so, aber eben doch nicht nur das. Es gibt, glaube ich, manchmal eine gewisse Rückzugsmentalität der Bibel. Manche gehen nur noch an die bunten christlichen Zeitschriften, weil die Bibel, die ist einfach nur so schwarz-weiß. Und manche, die wenig Zeit haben, die lesen irgendwie ein frommes Blatt noch auf dem Klo. Okay, das hilft manchmal schon zum Überleben, ja. Aber könnte es bitte etwas mehr sein? Man merkt ja oft nicht, was einem fehlt. Mangelkrankheiten sind am Anfang in der Regel nicht schmerzhaft. Worüber wir auch vielleicht nochmal neu nachdenken müssen, ist dieser ganze Zusammenhang zwischen Regelmäßigkeit, Spontaneität, Gesetzlichkeit und Freiheit. Ich kenne ganz viele junge Leute, die Regelmäßigkeit sofort für gesetzlich halten. Das ist geistlicher Selbstmord auf Raten. Es gibt Leute, die sind Spontis. Ich gehöre ein bisschen auch dazu und ich finde das auch gut. Aber spontan sein braucht Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist Fundament für Spontaneität. Ich hatte am Mittwoch meinen 40. Hochzeitstag. Es ist also im Laufe dieser 40 Jahre mehrfach passiert, dass wir uns geküsst haben. Und inzwischen sind wir auch per Du. Ich kann meine Frau spontan küssen. Auch mehrmals. Ich habe das trainiert. Ich kann meiner Frau aber nicht spontan ein Haus bauen. Dass ich da spontan einen Architekten bitte, spontan mit einem Plan daherzukommen. Dass ich spontan ein paar Leute auf eine Baustelle, die ich ganz spontan gerade gefunden habe, bitte und sag jetzt, bau mal. Das geht nicht. Bei allem, was etwas länger dauert, reicht Spontanität nicht aus. Aber wenn du mal dieses Haus hast, dann kannst du da als Sponti gut wohnen. Das kann so was wie ein Heim für Spontanität werden. Ich habe auch einen Haufen Leute kennengelernt, in deren Leben war Regelmäßigkeit und Disziplin drin und die waren überhaupt nicht gesetzlich und die waren überhaupt nicht verkrampft und ich habe von denen mächtig profitiert. Also, Gott hat uns nicht den Geist der Rückzugsmentalität gegeben, dass wir Angst haben vor der dicken Bibel, sondern den Geist der Kraft. Timotheus bekommt das zu hören, weil er eben Widerstand aushalten muss, weil die Sachen nicht von selber laufen. Und in diesem Satz von Paulus steckt dann drin, mein lieber Timotheus, bitte erkenne doch, dass in den vielen Aufgaben, die dein Terminkalender dir so zeigt, dass in diesen Aufgaben ein Versprechen des Heiligen Geistes steht, dich zu tragen und die Menschen mit dir, die Gott dir anvertraut hat. Und deswegen geh mit diesem Wort so um, dass es euch tragen kann, dass es sich als Wort der Kraft erweisen kann. Und, schreibt Paulus, dieser Heilige Geist sei ein Geist der Liebe, das hat sich ja jetzt inzwischen auch einigermaßen rumgesprochen. Ich habe mal überlegt, seit wann sagen die Christen eigentlich, die Bibel sei ein Liebesbrief? Ich bin fündig geworden bei Papst Gregor dem Großen kurz vor 590 in einem Brief an den Leibarzt des Kaisers. Da schreibt er, die Bibel sei ein Brief Gottes an uns. Wenn ich mich noch an die früheren Liebesbriefe erinnere, so um 1974, 75, ich finde die heute noch gut, aber irgendwie waren die nicht so dick. Ich habe nie einen geschrieben oder bekommen, der 1300 Seiten dick war. Wie haben wir denn damals Liebesbriefe gelesen? 3 Zeilen, uns gefreut und gesagt, na, das ist so toll, lass ich erst mal 3 Tage liegen, dann lese ich den Rest der Seite vielleicht. Nö, haben wir nicht. Wir haben den sofort ganz gelesen und kaum waren wir am Ende, haben wir ihn sofort wieder rumgedreht und wieder vorne angefangen. Und oft haben wir den Liebesbrief 10-mal gelesen und der wurde bei jedem Lesen schöner. Das wünsche ich mir für diesen etwas dick geratenen Liebesbrief, für den Liebesbrief Gottes an uns. Dass wir merken, da steht die Liebe des dreieinigen Gottes im Mittelpunkt und dass wir aufhören, Ansprüche zu stellen, ihm vorzuschreiben, wie er uns denn lieb zu haben hätte, sondern dass er das selber bestimmen kann. Auf der einen Seite keine Ansprüche, auf der anderen Seite eine große Erwartung. Für mich habe ich die beiden Worte immer zusammengenommen, eine anspruchslose Erwartungshaltung. Ja? Nicht keine Ansprüche und deswegen auch nichts erwarten, oder ganz viel erwarten, aber nur das, von dem ich will, dass es eintritt, sondern eine anspruchslose Erwartung Gott gegenüber, dass er mit diesem dicken Buch unter uns was tut und dass ich das so lese, dass ich diese Liebe auch bemerke und erwidern kann. Ich habe ein bisschen aufs Tempo gedrückt, weil bei dem nächsten Begriff ich ein bisschen mehr Zeit brauche. Man merkt schon an den Übersetzungen, die armen Übersetzer sind sich mal wieder nicht einig. Die Alten, sozusagen die autoritär Gestimmten, Gott hat uns gegeben den Geist der Zucht, auweia. Die etwas pädagogisch Gestimmten, Neueren, Gott hat uns gegeben den Geist der Besonnenheit, klingt schon besser. Wenn ich jetzt den Manuel Schmid fragen würde, was steht im Griechischen, dann würde er richtigerweise sagen, beides. Aber als Übersetzer muss man sich eben für eins entscheiden. Ich finde, wir sind an dieser Stelle an einem Punkt, wo man gut was merken kann. Beide Übersetzungen sagen was Richtiges und beide für sich genommen sagen zu wenig. Gemeint ist ein gesunder Sinn, dass man im Denken keine krummen Touren macht und dauernd ins Abseits gerät. Aber dieser gesunde Sinn ist nicht einfach ein bisschen Kopfgymnastik, sondern er äußert sich in einer konkreten Selbstdisziplinierung. Das mit der Zucht, das stimmt wirklich. Und das mit der Besonnenheit, das stimmt auch. Gemeint ist, ich muss mir, wenn Gottes Geist herrscht und wenn dieses dicke Buch das Buch meines Lebens wird, ich muss mir von mir selber nicht mehr alles gefallen lassen. Federführend muss nicht mehr meine eigene Trägheit sein. Sondern es gibt hier eine Disziplin, das ist für manche ein Horrorwort. Aber ich muss jetzt, tut mir leid, ich bin sonst immer griechisch unterwegs im Unterricht. Das Wort Disziplin. Wir kennen ja im Englischen Disciple, der Schüler. Im Griechischen würde das heißen Mathetes, aber die Mathetei, das sind die Jünger Jesu. Ich kann nicht sagen, ich bin einerseits Jünger, aber andererseits nicht diszipliniert, weil das ist so eng verbunden bei Jesus. Disziplin oder Selbstdisziplin ist einfach die persönliche Art und Weise, wie ich meinem Meister, meinem Lehrer, meinem Herrn Jesus zur Verfügung stehe. Und daher ist das eben etwas, nichts, was man bekämpfen muss, sondern eine Art von Freiheit. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich angefangen habe zu predigen, deswegen stecke ich die Uhr weg. Ich möchte ganz kurz zwei Männer nennen, weil dummerweise, aber das darf ich als Mann, glaube ich, sagen, was den Kontakt zur Bibel angeht, sind wir Männer das schwächere Geschlecht, ganz eindeutig. Und deswegen will ich doch auch mal zwei positive Männerbeispiele sagen. Der eine, er ist jetzt Mitte 70 und wenn ihr früh aufsteht, könnt ihr zwischen in Heidelberg, nördlich von Heidelberg in der Nähe der A5, könnt ihr da morgens einen großen, schlanken Mann spazieren gehen, sehen und hören. Weil der singt laut, der betet laut und außer Gott und den Kaninchen hört das niemand. Und der macht das dauernd und der braucht auch keine Bibel mitnehmen, sondern die hat er inzwischen ziemlich weit intus. Ich habe diesen Menschen über Jahre, jetzt ja schon 30 Jahre, kennengelernt als einen sehr disziplinierten Menschen. Für mich hat das bedeutet, der hatte Zeit für mich, weil der nicht noch an irgendwas rumrödelte, was er wieder verbummelt hatte und wo er jetzt erstmal dran musste. Der hatte seine Hausaufgaben gemacht, der hatte jetzt Zeit für mich. Das ist mir gut bekommen. Seitdem finde ich Disziplin irgendwie gut. Und ich kenne noch einen, der war bei der Heidelberger Straßenbahn als Elektriker. Und der ist morgens immer um 5 aufgestanden, weil er um 6:30 an der Arbeit sein musste, damit er Zeit hat für seine Bibel. Als ich das zum ersten Mal vernahm, war ich Student. Studenten sind in der Regel nicht als notorische Frühaufsteher bekannt. Und ich war in dieser Hinsicht damals noch ein relativ normaler Student. Und bei dem Gerhard wurde mir was deutlich. Hey, der hat was entdeckt, das tut ihm gut und jetzt ist er Rentner und macht immer noch so Sachen. Also Straßenbahn macht er nicht mehr, aber Bibel macht er noch. Und der findet das richtig gut und seine Frau ist da, die Sigrid ist da ganz mit einverstanden. Disziplin kann schön sein. Sie kann Menschen hochheben und sie kann der Spontanität eine gute Grundlage geben. Gott hat uns gegeben einen Geist, der sich von der eigenen Trägheit nicht alles gefallen lässt, sondern der bereit ist, an sich zu arbeiten. Er hat uns nicht einen Geist gegeben, der einem diese Arbeit erspart, sondern gerade den Geist, der einem als Geist der Liebe und der Kraft diese Arbeit zumutet. Ich komme zum Schluss. Hier spielt ja auch die Frage der Zeit ein bisschen rein, so wie bei mir jetzt auch. Mal zwei Beispiele, nicht gerade aus unserer Zeit. Das erste Beispiel würde man heute als Multitasking bezeichnen. Damals gab es das Wort nicht, die Sache schon. Da schreibt einer, ich brauche fast 2 Schreiber oder Sekretäre. Ich tue den ganzen Tag beinahe nichts als Briefe schreiben. Ich bin Klosterprediger, Prediger bei Tisch. Täglich werde ich auch als Pfarrprediger verlangt. Ich bin Studienrektor, ich bin Vikar, ich bin 11-mal Prior, also für Klöster zuständig, Fischempfänger in Leitzkau, Rechtsanwalt der Herzberger in Torgau, halte Vorlesungen über Paulus, sammle Material für den Psalter. Selten habe ich Zeit, das Stundengebet ohne Unterbrechung zu vollenden. Siehe, welch ein müßiger Mann ich bin, schreibt er an einen Freund in Nürnberg. Also dieses fromme Multitasking, wir wissen also, ohne dass wir ihn je getroffen haben, wie sein Schreibtisch aussieht. Und jetzt das Gegenbeispiel, wo man mal sieht, wie gut's die frommen Rentner haben. Ich habe nun seit einigen Jahren die Bibel jährlich 2-mal durchgelesen, diesen Klotz. Und wenn die Bibel ein großer, mächtiger Baum wäre und alle Worte die Ästlein, so habe ich alle Ästlein abgeklopft und wollte gerne wissen, was sie trügen. Und jedes Mal habe ich noch ein paar Äpfel oder Birnen heruntergeklopft. Haben's die Rentner gut. Man, ihr habt den Trick jetzt gemerkt, es ist beide Male dieselbe Person, der Martin Luther. Ja, Multitasking auf der einen Seite und auf der anderen Seite schafft dieser Kerl es, 2-mal im Jahr die ganze Bibel durchzulesen und hat den Eindruck, das bringt was. Und das klingt ja richtig zärtlich irgendwie. Ja? Ich habe das auch festgestellt, manchmal muss man die Leute angucken und um Rat fragen, die in einer recht schwierigen Situation sind, die sich nicht einfach mit Zwischenlösungen noch durchmogeln können, sondern die so unter Druck sind, dass sie wirklich zu Lösungen kommen müssen. Und das scheint mir hier der Fall gewesen zu sein. Das finde ich richtig gut. Ich höre jetzt dann doch auf. Gott hat uns nicht gegeben, auch im Blick auf die Bibel nicht gegeben, den Geist des feigen Rückzugs, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und Selbstdisziplin. Ich merke auch nach 47 Jahren Kontakt zur Bibel, dass ich den Geist des Rückzugs manchmal sehr heftig in mir spüre. Ich bin nicht das fromme Stehaufmännchen, das jedem Gegenwind gewachsen ist. Ich bin eher von meinem Temperament her ein Typ, der schnell in die Defensive gerät, der sein Leben eher in Moll lebt als in Dur. Und mir hilft das auch nichts, wenn dann der Ralf mich als humorvoll bezeichnet. Das ist ja oft bei den humorigen Leuten, dass denen das Leben nicht so leicht geht. Okay, aber diesen Vers, ich glaube, von dem habe ich was kapiert, dass Gott uns nicht den Geist des feigen Rückzugs gegeben hat, sondern die Kraft der Liebe und der Besonnenheit, dass da ein Stichwort reinkommt. Und für mich, damit möchte ich aufhören, bündelt sich's ein bisschen im Satz, wenn du die Bibel aufschlägst, du wirst erwartet. Es ist nicht so, dass ich morgens, inzwischen bin ich auch zum Frühaufsteher mutiert, dass ich dieses Buch aufschlage und sage, ach ja, richtig, jetzt kommt meine religiöse Pflichtübung. Naja, eine Stunde ist es dann rum und dann geht das Leben los. Sondern da mischt sich etwas ein Gedanke. Du bist jetzt, naja, halbwach bist du schon und schon wirst du erwartet. Da hat einer die ganze Nacht auf dich aufgepasst und der würde dir jetzt doch gern guten Morgen sagen. Und er würde das gern ein bisschen ausführlicher sagen. Er würde das mit dem Liebesbrief sagen, den du schon länger besitzt, dir aber vielleicht doch noch nicht so dolle angeeignet, wie es dieser Liebe entsprechen würde. Du wirst erwartet. Und das finde ich klasse. Deswegen freue ich mich auf das Weiterleben mit diesem dicken Buch. Ich finde das richtig gut, dass es so dick ist. Ich möchte es nicht kleiner haben. Und wenn sich das bei euch auch so ergibt, dann wäre mir das gerade recht. Ich würde gerne noch beten. Vater im Himmel, du hast dir ja was dabei gedacht. Wenn da drin einfach Belanglosigkeiten stünden, dann wäre es ja egal, wie dick das Buch ist. Dann wären ja 20 Seiten schon zu viel. Aber dieses Buch ist so dick, weil du so viel Gutes mit uns vorhast. Und weil wir einen Stammplatz in deinem Herzen haben. Und weil du Perspektiven hast, auf die wir selber nicht kommen würden. Und weil du es mit den Menschen auch dann noch ausgehalten hast, wenn es für niemand anders mehr zum Aushalten war. Danke für dieses dicke Buch und danke für diese große Güte, mit der du uns da nahe kommst. Amen.